NDR Info. Podcast. Jetzt.
Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Die beiden Glocken, die wir jetzt hier haben, die sind beide fast 800 Jahre alt. Und wie viele Generationen die gehört haben, also was sie alles mitgemacht haben, Krieg, Frieden, die klingen immer noch genauso wie vor 700 Jahren. Man kann sich hier vor 700 Jahren in der Zeitreise hinstellen und es wird genauso klingen wie jetzt.
Wenn man so will, wird eine Glocke ja fast noch wie im Mittelalter hergestellt. Also die Prozesse haben sich nur wenig verändert. Und das ist natürlich auch ein großer Kulturschatz, den es eigentlich zu erhalten gibt. Wenn auch natürlich es sehr schwierig ist, das Glockengießerhandwerk tatsächlich weiter zu erhalten.
Unsere Zeit ist lauter geworden durch den vielen Straßenlärm. Man hört die Glocken, nimmt sie nicht mehr so wahr. Manche stört sie sogar, weil natürlich viele Menschen auch nicht mehr so der Kirche zugewandt sind. Und für die ist es dann eigentlich nur eine Belästigung, dass da die Kirchenglocken läuten.
In einer säkularer werdenden Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen, die vom Glockenklang genervt sind.
Und doch verbindet wohl eine Mehrheit Kirchenglocken mit Heimat, als Teil einer langen Tradition, als einen Klang, der sowohl in den Dörfern als auch in den Städten aus dem Alltag nicht wegzudenken ist.
Aber was macht so ein Glockenklang überhaupt aus? Wo kommt die Glocke, historisch und geografisch betrachtet, eigentlich her? Warum begeistern sich selbst Jugendliche für den Glockensound? Und was hat es mit der sogenannten Glockenbörse auf sich?
Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen in dieser Folge des Podcasts Vertikal Horizontal. Am Mikrofon sind Bita Schaffinier
und Michael Hollenbach.
Das ist Heavy Metal im wahrsten Sinne des Wortes. Tonnenschwere Glocken erzeugen einen Sound von über 100 Dezibel. Diesen Klang kann man auch digital hören. Einläuten wollen wir unseren Podcast mit dem Projekt Create Soundscape, das alle Glocken in Deutschland auf einer Website dokumentieren will, im Klang und in Bildern. Aufgefordert zur abenteuerlichen Mitarbeit werden vor allem Jugendliche. Michael, du hast einen Jugendlichen bei der Glockenaufnahme begleitet. Du warst mit Hendrik Hopfenblatt unterwegs im Kirchturm der Harzstadt Wernigerode.
Ich glaube, man tritt Hendrik Hopfenblatt nicht zu nahe, wenn man ihn als Glockennerd bezeichnet. Mit seinen 20 Jahren hat er schon rund 700 Glockentürme bestiegen. Er hat gerade mit einem Forststudium begonnen, aber nebenbei macht er noch eine Ausbildung zum Glockensachverständigen. Ich bin also mit Hendrik Hopfenblatt die Holzstufen im Kirchturm der St. Johanneskirche in Wernigerode hinaufgestiegen. Sozusagen in der dritten Etage des Kirchturms lag dann die Glockenstube. Und Hendrik ist schon bei dem ersten Anblick und dem ersten Klang ganz begeistert von den beiden tonnenschweren Glocken.
Da stelle ich mir aber auch abenteuerlich vor, wenn man da zwischen den Glocken unterwegs ist.
Ja, man muss schon im Blick haben, dass gerade kein Geläut beginnt, sonst wäre es sehr unangenehm. Wir sind dann aber erstmal begleitet von dem Küster Jörg Prochnau noch weiter nach oben gestiegen zur Stundenglocke. Und da wurde es echt brenzlig, denn eine 8 Meter lange Leiter führt da ganz steil nach oben. Küster Jörg Prochnau hat wohl meinen etwas bangen Blick gesehen, denn er versuchte erstmal zu beruhigen.
Aber es ist ziemlich sicher da oben, also da braucht man keine Angst haben.
Allerdings muss man, oben angekommen, über 2 lose Bretter gehen, ohne Geländer. Für Hendrik ist das aber wohl nichts Ungewöhnliches gewesen.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, ohne Geländer, so eine Glockeninspektion ist doch nicht ganz ungefährlich, oder?
Ja, also Hendrik Hopfenblatt hat mir auch erzählt, dass es ihn schon mal fast erwischt hätte.
Das war in 10, 11, 12 Metern Höhe. Unter mir war kein Boden, weil das über mehrere Stockwerke ging. Bin da auf einem vermeintlich stabilen Brett rumgeturnt, das ist dann durchgekracht. Und ich bin dann auch runter, habe mich am Glockenstuhl festgehalten, mit den Händen hochgezogen, sonst wäre ich runtergeflogen. Also das war sehr, sehr, sehr knapp, da hatte ich auch wirklich in dem Moment wirklich Angst.
Ganz oben angekommen, war er dann angetan von dem Klang der Stundenglocke.
Ja, sehr schön, ist ein Gießer, von dem es eigentlich fast gar nichts mehr gibt. Johann Jakob Fuchs aus Bernburg an der Saale, 1878 beide gegossen. Ist schön, dass ich von ihm jetzt noch was ausfindig machen konnte. Ja, ich bin sehr zufrieden.
Michael, du hattest vorhin schon gesagt, der 20-Jährige ist so eine Art Glockennerd. Was fasziniert ihn denn so daran?
Also er verbringt wirklich fast jede freie Minute mit der Dokumentation und der Analyse von Glocken.
Zuallererst ist es natürlich der Klang. Er besteht halt aus diesen vielen Teiltönen und es ist halt nicht nur ein Ton wie bei einer Gitarre oder so, sondern es sind halt ganz viele verschiedene Frequenzen, was das Ganze halt wirklich zu einem Musikinstrument macht.
Neben dem Sound fasziniert ihn vor allem auch das Alter der Glocken.
Die beiden Glocken, die wir jetzt hier haben, die sind beide fast 800 Jahre alt. Und wie viele Generationen die gehört haben, also dieser Altertumswert, was sie alles mitgemacht haben, Dürre, Kälte, Krieg, Frieden, die klingen immer noch genauso wie vor 700 Jahren. Man kann sich hier vor 700 Jahren in der Zeitreise hinstellen und es wird genauso klingen wie jetzt. Was dahinter steckt, ist einfach so unglaublich faszinierend.
Wir hatten das ja schon kurz erwähnt. Hendrik macht mit bei dem Projekt Create Soundscape. Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter?
Also ins Leben gerufen und betreut wird das Projekt Create Soundscape von einem Gremium mit dem schönen Namen Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Und das soll jugendliche junge Menschen animieren, mit ihrem Smartphone in einen Glockenturm zu steigen und den Klang der Glocken aufzunehmen, vielleicht noch Fotos oder ein kleines Video zu machen und das dann auf die Website von Create Soundscape zu stellen.
Create Soundscape ist quasi so eine Art Wikipedia für Glocken in schön. Wenn man auf die Website kommt, kann man halt entweder selbst Geläute hochladen oder eben Geläute finden. Da geht man dann auf so ein Suchfeld, da kann man dann nach mehreren Kategorien eingeben, also Postleitzahl eingeben. Man kann auf einer Karte suchen, wo das angezeigt wird. Man kann nach Gießer, Alter, also Gussia und so weiter filtern. Also man kann dann schon sehr genau das angezeigt bekommen, was man will.
Auf der Website finden sich bereits rund 10.000 Glocken. Das klingt erstmal sehr viel, aber es sind erst 10% der rund 100.000 Glocken in Deutschland.
Und da kann eigentlich jeder, der will, der Interesse hat, auf den Turm steigen und mitmachen. Das ist eben das Tolle daran, dass es halt kein geschlossenes Projekt ist, eben, sondern eine öffentliche Datenbank, wo jeder, groß und klein, jung und alt, mitarbeiten darf, kann und soll eigentlich.
Und zum Schluss der Tour durch den Glockenturm hat Hendrik dann eben das Geläut der großen Glocke aufgenommen. Küster Jörg Prochnau hat den Schalter umgelegt und hier hört man, wie die Glocken so langsam in Schwingung geraten. Wir standen dann ungefähr 2 Meter neben der tonnenschweren Glocke. Das Geläut über 100 Dezibel lässt sich natürlich nur mit sehr guten Ohrenschützern aushalten. Und der erste Eindruck, den Hendrik am Anfang von der Glocke hatte, der hat sich dann auch bestätigt.
Bei dieser Glocke hier, den Ton, den man hört, den kann man nicht messen, sondern er besteht aus ganz vielen einzelnen Tönen. Dieser Teiltonaufbau, wie man es nennt, ist hier stichrein. Das könnte auch eine Glocke sein aus dem 20. Jahrhundert wirklich, also eine moderne Glocke. Das ist ganz, ganz selten so. In der Harzregion kommt das öfter vor, aber das ist außerordentlich beeindruckend.
Tja, und demnächst kann man sich dann auch dieses Geläut der St. Johanneskirche aus Wernigerode auf der Website von createsoundscape.de anhören. Bim. Viele Kirchen werden ja geschlossen bzw. entwidmet und da bleiben natürlich auch Glocken über. Damit die wertvollen Instrumente nicht eingeschmolzen werden müssen, gibt es eine sogenannte Glockenbörse, sozusagen eine Plattform, auf der verschiedenste Kirchenglocken vermittelt werden.
Eine gute Idee, wie ich finde. Einer der Gründer, Sebastian Warmsiedler aus Bruchmachtersen bei Salzgitter-Lebenstedt, ist Glockensachverständiger der Braunschweigischen Landeskirche und außerdem stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Glockenmuseums im Münsterland. Schon seit seiner Kindheit interessiert sich Sebastian Warmsiedler für Kirchenglocken.
Die Glocke ist ja ein Instrument aus Metall gegossen, was viele Jahrhunderte bestehen kann. Und oftmals sind die Glocken dann eben noch gar nicht so alt. Und da die Glocke ein so fast nachhaltiges Instrument ist, weil man es eben so ganz lange nutzen kann, wenn man es gut pflegt und behandelt, war die Idee einfach, was machen mit diesen Glocken in Kirchen, die eben nicht mehr liturgisch genutzt werden. Die kann man ja eigentlich woanders weiter nutzen. Und so entstand dann die Idee, solch eine Glockenbörse zu gründen. Es war am Anfang nicht ganz so einfach, die Idee umzusetzen, aber wir haben es am Ende doch geschafft.
Seit fast 8 Jahren gibt es diese Glockenbörse nun schon. Sebastian Warmsiedler und sein Kollege Matthias Braun haben seitdem einige Glocken aus Deutschland nach Afrika, England, Island oder andere Teile der Welt vermittelt. Unter anderem die 3 Glocken der evangelischen Kirche St. Matthäus in Salzgitter-Lebenstedt, die über die Glockenbörse vor 4 Jahren in der Ukraine einen neuen Platz gefunden hat.
Ja, ich finde diesen Aspekt der Nachhaltigkeit ganz toll, den er vorhin auch erwähnt hat. Aber was kostet denn so eine Glocke eigentlich?
Also eine kleine Glocke kostet so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Bei größeren Glocken wird es dann 5-stellig. Aber wenn eine Kirchengemeinde eine gebrauchte Glocke kauft, dann spart sie 50-60%.
Ja, und wie funktioniert das? Also man kennt ja Partnervermittlung. Wie läuft denn eine Glockenvermittlung ab?
Also wenn eine Kirche entwidmet wird, dann werden die Glocken ja meistens nicht mehr gebraucht und dann kann man die Instrumente sozusagen auf dieser Internetplattform anbieten und verkaufen. Die entsprechende Kirchengemeinde nimmt dann Kontakt auf mit den Betreibern der Glockenbörse und die kommen dann vorbei, gucken sich die Anlage an, nehmen die Glockendaten auf und erstellen ein Finanzierungskonzept, also was die Demontage kostet und sie schätzen, was die Glocken noch wert sind. Und dann wird sozusagen ein Exposé auf der Internetseite erstellt, mit Fotos, Daten und Tonaufnahmen.
Aber kann denn eine Kirchengemeinde so eine ausrangierte Glocke einfach so verkaufen? Oder hat da das Bistum, die Landeskirche oder vielleicht auch der Denkmalschutz doch noch ein Wörtchen mitzureden?
Ja, und zwar wird da ganz genau geguckt, was das für Glocken sind. Zum Beispiel auch, ob sie einen besonderen historischen Wert haben. Wenn es sich um, sagen wir mal, mittelalterliche Glocken handelt, dann dürfen die natürlich nicht einfach so verkauft werden. Dann sind das kunsthistorische Schätze, die in der entsprechenden Gemeinde bleiben müssen. Also den beiden Betreibern der Glockenbörse ist es extrem wichtig, dass das kulturelle Erbe erhalten bleibt.
Es gab beispielsweise auch Zeitungsartikel in der ersten größeren Profanierungswelle hier in Deutschland, wo man sehen konnte, und da bin ich auch drüber gestolpert und fand es ganz schrecklich, dass ich im Internet einen Artikel las und dann auch ein Foto sah, wo ein Abriss einer Kirche beschrieben wurde und die Glocken im Schutt lagen. Und das waren Bilder, die, sag ich mal, ein Glockenliebhaber, so wie ich es bin, die waren nur ganz schwer ertragbar. Also zu sehen, an Dingen, wo für uns Herzblut dranhängt, an einem Instrument, was mal geschaffen wurde, zu sehen, dass sowas am Ende vernichtet wird, im Schutt liegt. Also wir müssen diese Instrumente erhalten. Und man kann sie eben auch gut erhalten, weil sie ja sehr nachhaltig sind und eine Glocke, die gegossen ist, aus Metall viele 100 Jahre hält. Und die muss am Ende nicht im Schutt enden.
Also Sebastian Warmsiedler ist ein Glockenliebhaber mit Leib und Seele. Er hat sogar ein Tonarchiv für die unterschiedlichen Glockenklänge angelegt, das aus mehr als 10.000 Aufnahmen besteht. In seinen Regalen und Schränken stehen mehrere tausend CDs. Rund 2.000 davon hat er selbst aufgenommen. Aber besonders fasziniert ist er von den Glocken einer bestimmten Kirche in Niedersachsen.
Weil es ja eins der größten historischen Glockenensembles von ganz Deutschland ist im Braunschweiger Dom mit seinen 12 Glocken. Und die 3 großen Glocken sind ja von einem sehr, sehr berühmten Glockengießer des ausgehenden Mittelalters gegossen worden. Und wenn man die als 3 Glocken einzeln mal hört, dann steht man voll auf Ehrfurcht davor, weil man auch weiß, diese Glocken sind tatsächlich ja im ausgehenden Mittelalter direkt vorm Dom auf dem Burgplatz gegossen worden, aber tonnenschwer eben. Und man hört diese Strahlkraft und diese Klanggewalt bis heute und diese musikalische Leistung, die auch diese Glocken vollbringen können.
Ganz außergewöhnlich in Braunschweig ist ja das sogenannte Stadtgeläut. Das gibt es, glaube ich, sonst nur noch in Frankfurt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges und dem damit verbundenen Verlust einiger Glocken wurden alle Geläute der Innenstadtkirchen ja musikalisch aufeinander abgestimmt. Zweimal im Jahr ist dieses Braunschweiger Stadtgeläut jeweils um 18 Uhr zu hören. Am grünen Donnerstag sowie am Vortag des ersten Advent zum Einläuten des neuen Kirchenjahres. Peter, du warst ja oben auf dem Turm des Braunschweiger Doms.
Ja, und ich war ganz schön aus der Puste, muss ich dir sagen. Also als ich die vielen Treppenstufen hochgelaufen bin. Es ist schon gigantisch, wenn man da oben auf dem Turm steht und die riesigen Glocken sieht. Ich habe mich dort oben mit Marc Bühner getroffen. Er ist Mitarbeiter im Braunschweiger Dom und kümmert sich unter anderem um die Glocken. Denn für ihn sind die Instrumente ganz wichtig und gehören einfach zu einer Kirche dazu.
Weil sie halt auch nicht nur zum Gottesdienst rufen, sondern halt auch im alltäglichen Leben halt auch zeigen, dass Gott da ist. Also sie verkünden ja auch so gesehen dann so mit ihrem Klang das Wort Gottes. Wenn man vor so einer Glocke steht und wenn man denkt, na, hier hängen halt 4,8 Tonnen, eine einzige Glocke, das ist schon ja sehr beeindruckend. Und wenn man dann den Ton auch noch hört, ich wohne nun direkt neben dem Braunschweiger Dom im 4. Stock, ich kriege die Glocken also immer jedes Mal richtig mit. Und es tut auch irgendwo gut, wenn man dann doch hört, sie läuten und man weiß, ja, der Dom ist da und Menschen sind jetzt auf dem Weg zum Dom. Und ja, es ist einfach der Klang, dieser volle, satte Klang einer Glocke, das ist schon beeindruckend.
Im Braunschweiger Dom sind an besonderen Feiertagen alle 12 Domglocken im Einsatz, von der Blasius Major, der mächtigsten Glocke mit fast 5 Tonnen, bis hin zur leichtesten Glocke, die etwa 36 Kilo wiegt. Traditionell wurden ja Kirchenglocken von Hand geläutet. Früher, als es noch keinen elektrischen Antrieb gab, waren 32 Männer nötig, um das Gesamtgeläut erklingen zu lassen.
Ja, heutzutage brauchen wir keine Manpower mehr so gesehen. Das wird natürlich alles über Elektromotoren gemacht. Früher hatten die Elektromotoren auch keine Bremse. Das heißt, wenn man sie ausgeschaltet hat, hat das mitunter bis zu 2,5 Minuten gedauert, bis eine Glocke aufgehört hat zu schwingen. Kam immer darauf an, wie lange die Wartung her war, wie gut die Schmierung noch war. Und jetzt ist so, da sind auch Bremsen eingebaut. Wenn ich ausschalte, dann wird die Glocke relativ schnell abgeschaltet, sodass sie ja nicht mehr klingt. Für jede Glocke gibt es einen Motor, einen Schalter. Da hängt sogar auch eine Zeitschaltuhr mit hinter heutzutage. Das heißt also, zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel mittags um 12 Uhr, wird ja immer eine Glocke, die Gebetsglocke, Mittagsglocke geläutet. Und das geschieht dann vollautomatisch.
Die große Blasius Major erklingt übrigens vor allem am Karfreitag, dem Todestag Jesu, oder auch bei Konzerten, wenn kein Applaus gewünscht ist, bei Passionen oder einem Requiem.
Festgemauert in der Erden steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben.
Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller hat 226 Zeilen, entstanden 1799, und hat doch, was die Herstellung von Glocken betrifft, wenig an Aktualität verloren. Unter anderem über die Kulturgeschichte der Glocken haben wir mit einem der weltweit führenden Glockenexperten gesprochen, mit dem Karlsruher Kurt Kramer, der von dem ehemaligen Kulturminister von Frankreich, Jacques Lang, den Ehrentitel Monsieur Bimbam erhielt. Wir haben Kurt Kramer gefragt, ob man davon sprechen kann, dass die Glocke irgendwann erfunden wurde.
Eigentlich wurde die Glocke nie erfunden. Irgendwann war sie in Asien, ja, etwa so 3000 vor Christus einfach da. Die Menschen nahmen sie sehr schnell auf. Sie redeten mit ihren Glocken. Und die chinesische Philosophie hat dann die Glocke sehr schnell als Verbinderin ihrer Klänge zwischen Himmel und Erde herausgefunden.
Wie fand denn die Glocke dann den Weg ins Christentum? Das hat ja dann natürlich noch ein bisschen gedauert, aber wie hat das Christentum die Glocke aufgenommen? Welche Bedeutung hatte die Glocke vielleicht auch im kultischen Sinne?
Vielleicht ganz kurz die Glockenstraße erklärt. Sie führt über Indien, Mesopotamien, dann über das Land Euphrat und Tigris und dann ins Land der Bibel. Dort ist etwa 700, nimmt man heute an, vor Christus angekommen. Und dann im Vorderen Orient oder dann in Richtung Europa kam sie etwa kurz vor Christi Geburt, also im 2., 3. Jahrhundert. Und dann spielten die Glöckchen am Rocksaum des Hohen Priesters im Judentum für das Christentum später eine ganz große Rolle. Denn Der Hohepriester hatte 12 Glöckchen am Rocksaum, wie wir in der Bibel lesen können. Und die 12 war damals die Zahl der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die 4 die Zahl der Welt, die 3 der Zahl des Göttlichen. Multipliziert ergibt die 12. Und die 12 war das, was wir uns nicht an den 10 Fingern unserer Hände abzählen können. Das im wahrsten Sinne das Unbegreifliche. Und so haben die ersten christlichen Schriftsteller die Glocke als Symbol des Unbegreiflichen, der Botschaft von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu verstanden.
Welche spirituelle und religiöse Bedeutung haben Kirchenglocken denn für Gläubige?
Sie haben nicht nur für Gläubigen, glaube ich, eine Rolle gespielt, sondern die Glocke hat auch abends das Stadttor geschlossen, die Glocke der Kirche. Für einen war sie Aufruf zum Gebet, dann für andere, die noch in der Gaststätte waren, war es Zeichen, endlich nach Hause zu bekommen. Also die Glocke war auch tief verwurzelt im menschlichen Leben, natürlich auch vor allem bei den Christen. Und die Glocke hatte schon früh die Aufgabe, die Menschen zum Gebet in den Gottesdienst zu rufen, aber gleichzeitig im Kloster zum Beispiel die 7 Tageszeiten oder Gebetszeiten einzuläuten und zu begleiten. Und aus diesen 7 Gebetszeiten wurden dann 3 im späteren Christentum, also das Gebet morgens, Mittag und am Abend.
Herr Kramer, ich hatte gelesen, dass es auch, ja, ich sag mal, einen gewissen Mythos um die Glocke gegeben hat. Also sie stand wohl auch einerseits für Glücksspende in verschiedenen Kulturen, Religionen. Sie sollte auch Unheil abwehren. Ja, gibt es diese vielschichtige Bedeutung?
Ja, diese vielschichtige Bedeutung gibt es. Sie spielt aber auch in Erzählungen und in Mythen eine ganz große Rolle. Aber eigentlich, wir können das auf Glockeninschriften lesen, war das Abwehren des Bösen nicht im Vordergrund gestanden, sondern die Glocke sollte die Christen aufwecken, um gegen das Böse etwas zu tun. Das war der Hintergedanke. Und das sehen wir auf vielen Inschriften, die natürlich in Latein gefasst sind, dass die Glocke nicht selbst abwehren soll, sondern uns aufwecken, gegen das Böse etwas zu tun. Und das ist ein Riesenunterschied.
In großen Kirchen gibt es ja sehr unterschiedliche Glocken, große und kleine, die sich dadurch auch vom Klang her unterscheiden. Welche Bedeutung, welche Funktion haben diese unterschiedlichen Glocken?
Ja, die großen Glocken waren natürlich für den Festtag da. Die hat man im Alltag normalerweise nicht gebraucht. Es gab sehr kleine Glocken, die allerdings nur innerhalb der Kirche geläutet wurden. Ganz in den Anfängen war ja das Seil im Kirchenraum drin und der Messner oder selbst der Pfarrer, der Priester, hat diese kleine Glocke gezogen zu allen wichtigen Stationen im Gottesdienst, also auch zur Wandlung wurde die Glocke innerhalb der Kirche gezogen. Später wurden die Glocken natürlich größer und dann hatten sie vor allem natürlich die Aufgabe, nach draußen zu klingen, den Klang der Kirche oder der Botschaft Jesu weiterzutragen und auch gleichzeitig die Menschen dorthin zu rufen, wovon ihr Klang ausging.
Soweit der Glockenexperte Kurt Kramer aus Karlsruhe. Glocken sind mehr als nur die kirchlichen Klangkörper, die zum Gottesdienst rufen. Sie stehen häufig ja für ein Heimatgefühl und sind sichtbarer und klangvoller Ausdruck unseres kulturellen Erbes.
Das war Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen. Eine ausführliche Fassung dieses Podcasts finden Sie wie immer unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine E-Mail-Adresse vertikal-horizontal geschrieben in einem Wort vertikal-horizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Peter Schaffinier
und Michael Hollenbach.
Tschüss.